NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Weiter im Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark. Sonja Beiswinger liest: Marigold, genannt Bilge, hat eine Einladung bekommen von den Eltern von Jack Rose. Ihre Mutter hat angeblich die verstorbene Mutter von Bilge gekannt. Im Bus dorthin ist Bilge der dicken Mrs. Deering wieder begegnet, die im Vorraum der Party auf der Pier gefallen war und nicht mehr aufstehen konnte. Und nun ist sie bei Jack Roses Eltern, hat sich einen von Paula ausgesuchtes altmodisches Kleid angezogen und fühlt sich komplett deplatziert im Ambiente dieses Hauses. Jack Roses Eltern sind beide Zahnärzte und ganz offensichtlich überrascht von Bilges Besuch. Und dann hört sie auch noch Mrs. Rose von einem anderen Gast sprechen. Und tatsächlich, Bilges Gästezimmer und ein identisches Zimmer nebenan sind durch einen gemeinsamen Balkon verbunden. Und da, im anderen Zimmer, steht ein hübscher Blumenstrauß. Es wird also tatsächlich jemand erwartet.
Hastig verließ ich das Zimmer und fühlte mich noch schlechter, weil mir die Blumen zwei Dinge sagten. Eins, dass der andere Gast wichtiger war als ich selbst, was egal war. Aber auch, dass zwei, der andere Gast, der jeden Moment zusammen mit Jack eintreffen würde, ein Mädchen war. Jemandem aus der Rugby-Mannschaft würde man keine Fräsien hinstellen. Es könnte natürlich auch irgendeine alte Tante sein, irgendeine Cousine oder sowas, dachte ich, um mir bessere Laune zu machen. Aber genau in dem Moment, als ich es dachte und zurück auf den Balkon trat, kam ein Auto hupend und mit Karacho die Auffahrt hoch. Und ich hörte Jack Rose lachen, und im Licht der Zahnarztlampe sah ich hinunter auf seinen hübschen Kopf und wie er aus dem Auto sprang und zum Beifahrersitz herumrannte. Langsam sah ich zwei lange und perfekte Beine aus dem Sitz auftauchen. In Jeans. Über den Beinen kam ein Schaffellmantel zum Vorschein. Und dann, mit ihrem herrlichen Haar wie ein Leuchtfeuer in der Nacht, kam Grace Gathering. Ich ließ die munteren Willkommensrufe unten in der Diele verklingen und saß eine Weile auf meinem Bett, nachdem meine Tür zugegangen war und reichlich Stille zurückgelassen hatte. Dann mit Paulas klarer Stimme im Ohr: Verzichte auf Selbstmitleid. Du bist nicht der Nabel der Welt. Um glücklich zu sein, vergiss dich selbst und interessiere dich für die anderen. Und so weiter. Dieser ganze nutzlose Kram. Stand ich auf und ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen, ging ich nach unten ins Wohnzimmer. Ich spürte, dass Jack im Raum war, noch bevor ich ihn sah. Seine große dunkle Gestalt reichte jemandem ein Glas. Mrs. Rose saß jetzt entspannt zurückgelehnt auf einem riesigen Sofa und steckte sich eine Zigarette an. Und Mr. Rose hatte die Füße in eine dicke Wolldecke gepackt und sah aus, als wäre alles in bester Butter, wenn man nur ein Glas Gin in der Hand hatte. Wobei seine Augen auf Grace ruhten, als würde er nie wieder wegschauen. Allen dreien sah ich an, ich brauchte nur die Tür aufzumachen und einen bebrillten Blick in den Raum zu werfen. Ich war zur Brille zurückgekehrt, dass sie sich sehr viel versprachen von diesem Abend. Grace, noch immer in ihren Jeans, hatte sich in einen Sessel drapiert und starrte auf den riesigen Heizstrahler über dem alten Marmorkamin. Es war ein stabiler Strahler und stand auf volle Pulle, und der Raum verfügte außerdem über mehrere sehr funktionstüchtig wirkende Radiatoren. In dem Moment, als ich die Tür öffnete, wurde mir feucht und kribbelig unter der senfig gemusterten Wolle. Denn das Kleid hatte lange Ärmel und einen Stehkragen und der Stoff war ungefähr 2 Zentimeter dick. Unser Haus ist sehr kalt mit seinem mönchischen Steinfußboden. Man gewöhnt sich dran, aber mehrere Schichten sind ein Muss. Anders als hier. Und doch schien Grace, und das Haus des Direktors ist kein bisschen wärmer, nur ein langes Baumwollhemd über ihren Jeans zu tragen. Sehr eng. Und kein BH, das sah man. Wobei sie so hübsch und dünn war, dass es keine Rolle spielte. Der Fellmantel hing achtlos über ihrer Sessellehne. Und ihr Gepäck, eine Art Futterbeutel aus Leinen mit einer langen Kordel, lag auf dem blassrosa Teppich. »Für mich nur Orangensaft«, sagte sie gerade, als ich eintrat, und blickte mit trägem, süßem Lächeln in Jacks Gesicht hinauf.
Bilgi, rief Jack und fuhr herum. Du bist hier, wie toll. Komm, dann nimm du Grace Gin Tonic.
Und damit drückte er mir ein geschliffenes Riesenglas in die Hand, das bis zum Rand mit Flüssigkeit gefüllt war.
Hast du gut hergefunden? Fein. Zum Wohl. Wir haben gewonnen, Humphrey.
Ich sah mich nach anderen Leuten um, bevor mir aufging, dass er damit seinen Vater meinte.
Tüchtig, tüchtig, sagte Mr. Rose. Trinken wir noch einen zur Feier des Tages.
Er schenkte sich ein.
Wie war das Spiel?
Sie begannen über Rugby zu fachsimpeln und auch Mrs. Rose schaltete sich ein. Sie kannte sich aus und grätschte immer wieder mit Versuchen, Straftritten und Erhöhungen dazwischen. Wenn sie gerade nicht redete, steckte sie sich Zigaretten an. Es wurde nachgeschenkt und Mr. Rose erzählte lustige Sachen. Und als er durchs Zimmer ging, um sich den nächsten Gin Tonic zu holen, beugte er sich vor und riss mir das Glas aus der Hand, das, wie ich bemerkte, leer war. Eine innere Wärme und Behaglichkeit breiteten sich in mir aus. Ich hatte noch nie Gin getrunken, weil ich ihn entweder mit Nachtclubs assoziierte, mit denen ich keine Erfahrung hatte, oder mit der Art Person, die neben mir im Bus gesessen hatte. Es war aber angenehm. Ich musste davon grinsen.
Bilge grinst.
Das sagte Grace, die an ihrem Orangensaft nippte und den bewimperten Blick senkte. Zum ersten Mal überhaupt nahm sie mich zur Kenntnis. Alle sahen mich an und aus irgendeinem Grund fingen sie an zu lachen. Sogar Grace. Sie warf ihren Kopf zurück und registrierte mein Wollkleid mit den senffarbenen Zacken, das mir unter den Achseln dampfte. Jack lachte ebenfalls, unfreiwillig, wie mir schien. Mrs. Rose explodierte kurzzeitig und Mr. Rose dröhnte. Es war keine sehr nette Art zu lachen. Sie lachten über mich, nicht mit mir oder für mich mit.
»Tüchtig, tüchtig!«
trompetete Mr. Rose und reichte mir ein neues, randvolles Glas.
»Trinkt aus, meine Lieben, gibt gleich Essen, nicht wahr, Janice?«
Wir stapften alle hinunter in die Eingeweide des Hauses. In einen Raum voll merkwürdiger Eichenmöbel mit beuligen Beinen und einer eichenen Durchreiche, in der ständig die Hände einer unsichtbaren Dienstbotin auftauchten. Dieser Dienstbotin wurden von beiden Zahnärzten mit lauter Stimme Mitteilungen zugerufen. Gut gemeinte Mitteilungen wie
»Holla, Mac« und »Sieht nicht übel aus, Mac« und »Das Zeug ist ein Gedicht, Mädchen, sieh zu, dass du selber was abkriegst«.
Und man hörte diese Person hinter der Durchreiche mit Messer und Gabel klackern und säbeln. Es gab Schrimps-Cocktail, Coco-Vin und ein wundervolles Schokoladendessert oder eher ein ganzes Sortiment. Runde, erklärartige Dinger mit Vanillecreme gefüllt und dick bestrichen mit dunkler Schokoladensoße, die an die Soße zum Sonntagsbraten im Haus erinnerte. Es gab ein stumpfwinkliges, cremig-weiches Käsedreieck. Und mit jedem Gang wurde reichlich Wein ausgeschenkt und ich trank von jeder Sorte, nachdem ich mein zweites Glas Gin ein bisschen hatte herunterstürzen müssen, als wir zu Tisch mussten. Ich wusste nicht, dass solches Essen überhaupt existierte. Und ich aß und aß. Ich fragte mich, was Paula und Vater davon halten würden. Ich fragte mich, wie der arme Jack Rose das Schulessen ertragen konnte. Ich trank unaufhörlich. Aber mein Glas schien immer voll zu sein, da Mr. Rose und Jack ständig mit weiteren Flaschen um den Tisch liefen. Der Abend zog sich hin und beduselt nahm ich Grace wahr, cool, schweigend und wunderschön, wie sie zurückgelehnt dasaß mit winzigen Portionchen auf dem Teller, ohne sich groß damit zu befassen. Oder entspannt in die Runde sah und rauchte. Mrs. Rose war inzwischen rot und glänzend im Gesicht. Jack sah richtig beknackt aus. Und Mr. Rose erinnerte an etwas, das nach Stunden im Kochtopf zu knallrotem Gummi geworden war.
»Heute lassen wir es uns gut gehen«, rief er. »Morgen bleibt die Praxis zu. Wir Zahnärzte haben keine Nachtschicht und können jeden Samstag auf die Pauke hauen, nicht wahr, Jack? Als Arzt kannst du davon nur träumen. Ärzte müssen immer dranbleiben. Genieß die Zeit, solange es geht, mein Junge. Hast noch 6 tolle Jahre. Bist du erstmal Dr. Med, kannst du nicht mehr mit unser eins versumpfen.«
Alle fanden das furchtbar witzig. Und ich hörte mich selbst wie eine Geisteskranke lachen.
»Likör«,
rief Mr. Rose.
Crème de Monde jemand? Komm schon, Bilge. Darf ich dich Bilge nennen?
Nachdenklich betrachtete ich den Fingerhut voll wunderschöner grüner Flüssigkeit.
Sieht aus, als würde sie wollen,
sagte Jack mit herzlichem Lachen. Und als sich unsere Blicke begegneten, sah ich wieder, sogar durch den Dunst und die seltsame Neigung des Tisches, wie bemerkenswert klein seine Augen waren und wie auf der Hut. Und ich wusste, dass er völlig vergessen hatte, dass er mich letzten Samstag auf der Pier geküsst hatte. »Nein, danke«, sagte ich, »ich glaube, ich gehe jetzt.«
»Du gehst? Aber doch wohl nicht nach Hause«,
sagte Mrs. Rose lachend.
»Wir haben dich doch gerade erst kennengelernt.«
Ich war an der Tür und krallte mich am Türknauf fest. Mir fiel nicht mehr ein, wohin ich eigentlich wollte.
»Die 10-Uhr-Nachrichten?«
schlug Mrs. Rose vor, und alle lagen am Boden vor Lachen. Dann stand rätselhafterweise Grace neben mir, warf sich ihre Leinentasche über die Schulter und manövrierte mich durch die Tür. Lässig und selbstbewusst, wie eine blasse Giraffe, rief sie über die Schulter.
»Darf ich? Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht.«
»Welches ist dein Zimmer?« hörte ich sie fragen. Danach weiß ich nur noch, wie ich in das cremefarbene Bett sank oder eher gesunken wurde. Das Licht der würfelförmigen Außenlampe, die vegetativische Wandtapete erhellte. Der Terrierkopf sich langsam in schrecklichen, kippelnden Halbkreisen drehte und das Bett sich hob und senkte auf einem stillen, dämonischen Meer. Ich wachte auf und wusste, dass irgendwas fürchterlich schiefgelaufen war. Und als ich meinen Kopf vom Kissen heben wollte, fiel mir wieder ein, was es war. Das Bett hatte aufgehört zu schlingern, der Tag brach an, das Außenlicht war ausgegangen, als sich der Winterhimmel zögerlich gelblich über Middlesbrough erhellte. Jenseits des Balkons sah ich in den Wolken Paulas edles Gesicht und Vaters verwirrtes Gesicht, und sie starrten mich an und durchtränkten mich mit den schlimmsten Schuldgefühlen. Dann wurde wieder alles schwarz. Und als ich als nächstes die Augen aufschlug, vorsichtig, eines nach dem anderen, war es Tag. Ich fühlte mich besser, stand auf und kroch hinaus in den Flur, um mein Badezimmer zu finden. Es gab ein pastellrosafarbenes, mit haarigem rosa Teppichboden aus Schlaufen und einer Vielzahl von vergoldeten Wasserhähnen und Duschköpfen. Ich zog meinen Schlafanzug aus und nahm ein dampfendes, lautes und gigantisches Bad. Dann marschierte ich im Schlafanzug zurück, legte mich ins Bett und schlief noch eine Runde. Als ich zum dritten Mal aufwachte, fühlte ich mich deutlich besser. Sprang aus dem Bett, bürstete mir wie verrückt die Haare, stieg in meine Kleider und tänzelte die Treppe hinunter. Die Uhr in der Diele stand auf 11:15, aber zu allen Seiten herrschte Schweigen. Ich ging weiter die Treppe hinunter, um ins Esszimmer zu schauen, wo es fast so roch wie im Foyer des Tanzsaals auf der Pier, nur war der Tisch fürs Frühstück gedeckt und darauf stand eine Packung Cornflakes. Ich nahm mir eine große Schale voll, fühlte mich immer noch ziemlich gut, sah mich um und überlegte, wie es weiterging. Auf der beuligen Anrichte stand etwas Brot und ich aß mehrere Scheiben davon mit sehr viel Butter und Orangenmarmelade vom Tisch. Dann warf ich einen Blick durch die Durchreiche in die Küche, doch die Leibeigene schien noch nicht da zu sein. Es gab aber einen elektrischen Wasserkocher und ein Glas löslichen Kaffee und plötzlich war mir, als wollte ich von allen Dingen auf der Welt nichts dringender als das. Aber wie rankommen? Ich ging hinaus in den Flur, sah aber nirgends eine Küchentür. Ich ging zurück ins Esszimmer und fand nur eine Tür zu einer Kammer. Es herrschte immer noch überall eine sehr kompakte und bedrückende Stille. Und die Durchreiche war groß. Also rückte ich behutsam eine prunkvolle Wärmeplatte zur Seite und begann langsam und vorsichtig kopfüber durch die Durchreiche zu klettern. Es war ein Kinderspiel. Sie war nicht hoch. Ich musste nur einen minimalen Hüpfer machen, auf der Küchenseite die Ablage packen und den Rest meines Körpers nachziehen. wobei ich jeden entsetzlichen Moment damit rechnete, dass die Tür aufgeht und Mr. oder Mrs. Rose einen befangenen oder belustigten Schrei ausstößt im Angesicht meines schwindenden Schlüpfers. Ich trinke nie wieder einen Schluck Alkohol, dachte ich. Ich nahm den Kaffee und das ferne Abtropfbrett ins Visier und sah weiter drinnen, in der sehr unaufgeräumten und schmuddeligen Küche, wie sich Jack und Grace geräuschlos auf dem Boden wälzten. Sie sahen mich nicht. Ich ging in die Kirche. Vater und ich sind sonntags immer in den Gottesdienst gegangen. Und Paula in ihre eigene Kirche. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, nicht in die Kirche zu gehen. Und ich wurde fast ohne Unterricht konfirmiert, da der Priester mit Vater befreundet war und sagte, als Tochter meines Vaters sei ich bestimmt eine gute Christin. Es hatte funktioniert. Ich habe noch nicht sehr viele Kirchen besucht. Scarborough, Whitby, eine armselige Blechhütte in Hinderwell beim Versuch eines Wochenendausflugs, wo wir aber nicht lange geblieben waren. Die Mathematik hatte meinem Glauben nie im Weg gestanden. Jack Rose aber offenbar schon. Doch als ich in der Durchreiche saß und Jack Rose und Grace mit ihren riesigen Körpern eng umschlungen auf dem Boden seiner elterlichen Küche sah, packte mich etwas, das ein Medievist wohl als Disziplinierung bezeichnet hätte. Ich vergaß den Kaffee, schlängelte mich zurück, ging nach oben, zog mir den Mantel über, fand ein 10-Pence-Stück und eilte zur Haustür. Ich hatte keinen Schimmer, wo in Ironstoneside die Kirche war. Ich zog einfach los. Neben der Spendenbox lagen Notizblock und Stift und ich schrieb ein nettes »Bin in der Kirche, M. Green«, bevor ich aus der Tür ging. Das Grundstück der Roses lag am Rand eines Häuserkarrees, still und viktorianisch, mit gefütterten Vorhängen in den Fenstern und schnurgeraden Rasenkanten. Ich stapfte eine Weile durch diese Gegend und dann den Hügel hinunter in die rote Backsteinzone, vorbei an der schwarzen Eisenbahnbrücke und einem schrecklich schäbigen Krankenhaus mit eisernem Tor. Und dann wieder leicht bergauf, immer dem gedämpften Läuten nach, bis ich vor einer wuchtigen Kirche mit einem schmierigen Westportal von circa 1840 stand, durch das locker ein Doppeldeckerbus gepasst hätte. Im Innern befand sich ein gewaltiges, eiskaltes, stark nach Paraffin riechendes Gewölbe. Alle Bänke waren mit roten Samtkordeln abgesperrt, bis auf die letzten 10 vor dem Lettner aus Räuchereiche. In diesen 10 langen Bänken saßen ungefähr 15 alte Damen. Und jenseits des Lettners saßen noch weitere 7 in schwarzen Talaren und Doktorhüten, wie Onkel Edmund sie trug. Mit kampfbereiten Gesichtern, die alle in meine Richtung schauten, ich war zu spät, es war sicher 10 nach 11, informierten die Damen den lieben Gott gerade über ihr Bedauern, in Gedanken, Worten und Taten gesündigt zu haben und über alles, was unerledigt geblieben war. Es war eiskalt in der Kirche. Die beiden Petroleumöfen ackerten ächzend unter den mächtigen, 10 Meter hohen Säulen vor sich hin. Mehrere Glühlampen hingen von der Decke. 2 unangezündete Kerzen standen auf dem Altar und die Orgel klang mit ihren ersten schweren Atemzügen wie ein Seufzer auf einem kalten Ostwind. Ich kniete mich kurz auf das Betkissen, das knisterte und aus der Ecke Füllung verlor. Die anderen Besucher hatten sich tief über die Bänke gebeugt und rührten sich nicht. Als der Vikar für die Epistellesung zur Kanzel ging, sah er mich kurz und interesselos an, und seine Stimme war schütter und wurde rasch von den verbrauchten Räumen über seinem Kopf verschluckt. Das Evangelium und die Predigt müssen gekommen und gegangen sein. Das Dankopfergebet, die tröstlichen Worte. Ich saß da, ohne was davon mitzubekommen. Die 15 alten Frauen und ich wackelten zum Altar, empfingen die Hostie und wackelten wieder zurück. Ich hatte das Gefühl, immer noch von einem großen, wabernden Alkoholnebel umgeben zu sein. Und als eine der alten Frauen auf den Stufen zum Chorraum stolperte, dachte ich kurz, sie sei davon überwältigt worden. Beim Gloria dachte ich, der Vikar hätte mich komisch angeguckt. Er hätte die Säuferin erkannt und wollte nachher an der Tür ein ernstes Wörtchen mit mir reden.
Doch all diese oberflächlichen Ängste strömten und schwebten dahin und berührten kaum die immense Sorge, die unter der Welle mitschwamm. Obwohl meine Lippen ständig in Bewegung waren und der Liturgie folgten, musste ich ununterbrochen an Grace und Jack denken. Ich dachte an Grace auf der Pier und an Jack im Park. Ich dachte, wie einfach es für Grace gewesen wäre, mir zu sagen, dass sie auch eingeladen war. Wo sie doch wusste, denn ich war mir sicher, sie wusste von meinen Gefühlen für Jack, sie mit ihren legendären vergangenen und zweifellos kommenden Eroberungen. Wie leicht es für sie gewesen wäre, mir Jack für dieses eine Wochenende zu überlassen. Jack, den ich so lange gekannt und geliebt hatte. Und wenn ich an ihr verträumtes Gesicht dachte, wusste ich, dass ich von Anfang an zu blöd gewesen war, darin nicht die Notwendigkeit seines universellen Siegeszugs zu sehen, den Drang nach Huldigung und Unterwerfung. Als wir endlich zur Segnung kamen, schien mir Grace nicht mal mehr ein menschliches Wesen zu sein. Sie war eine Sirene, ein Wasserspeier, die feindliche Undine, kalt, gefühllos, lieblos, viel geliebt. Der Chor war in Reih und Glied gegangen und die 15 alten Damen waren losgewackelt, um die Gesangbücher auf dem Taufbecken abzulegen, und die Orgel hatte angefangen zu schnaufen, wie es Orgeln vor dem Schlafengehen tun. Als der Vikar in einem tristen, beigen Mantel aus der Sakristei trat und auf den Chorraum zupolterte, um die Heizöfen runterzudrehen. Aber ich blieb immer noch sitzen. Die Öfen quietschten leise, als er am Rädchen erst des einen und dann des anderen drehte. Und dann straffte er den Rücken und sagte, »Ah, hallo, willst du mit mir sprechen? Kalt heute?« Ich blickte ihn finster an. »Sie jetzt schon auszumachen, bringt nichts. Erst nach dem Evensong. Wobei wir für den Evensong vielleicht alle in den Chorraum gehen, wir sind ja höchstens zu sechst.« Seine Stimme hallte durch die gewaltige leere Kirche. Er kam zu mir, stand da und sah mich an. »Neu hier?« fragte er. »Ich fürchte, es gibt hier nicht viele Angebote für Jugendliche, wir haben nur wenig junge Leute.« Ich sagte immer noch nichts. »Bist du irgendwie in Schwierigkeiten?« Ich sagte, »Nein«, mit unsicherer Stimme. Ich hatte seit gestern Abend nicht mehr gesprochen und fragte mich, ob ich versoffen klang. Ich fragte mich, ob er denken würde, er auf die Idee kommen könnte, dass ich... »Ich habe nur einen Kater«, sagte ich. »Oh weh«, sagte er. »Was hast du denn getrunken?« »Sehr viel Gin und Wein. Ungefähr ein Viertel Liter Gin.« »Bist du in Schwierigkeiten?« »Nein, zumindest...« »Komm doch mit ins Pfarrhaus, was meinst du?« »Wir haben nicht viel, meine Haushälterin taugt gar nichts, aber wir haben immer ein paar Hamburger oder sowas im Haus. Plastikerbsen aus der Tiefkühlung und Bier«, sagte er. »Ich trinke gern mal ein Bier. Bier könnte dich aufheitern.« »Das glaube ich nicht«, sagte ich. »Hast du es weit bis nach Hause?« »Ja, sehr weit«, sagte ich. »Aber ich sollte jetzt lieber gehen. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich bin gerade bei Leuten. Aber danke, vielen lieben Dank.« »Keine Ursache. Tut mir leid. Wir haben gerne Besuch. Sonntagnachmittags kann ich nie was mit mir anfangen. Dieser Laden stellt meinen Glauben ganz schön auf die Probe.« Zum ersten Mal sah ich ihn an. In seinem erschöpften Gesicht war ein freundliches Augenpaar. Seine Haare waren weiß und dünn. Er trug graue Wollhandschuhe wie ein kleiner Schuljunge. »Lassen wir das«, sagte er. »Weihnachten steht vor der Tür. Bleibst du länger bei diesen Leuten? Sind es nette Leute?« »Nein, ich bleib nicht länger«, sagte ich. »Und sie sind nicht nett. Es sind überhaupt keine netten Leute. Das sind wahrscheinlich die schrecklichsten Leute, die ich jemals kennengelernt habe.« »Dann bete für sie«, sagte er. »Ich tu's auch. Und für dich«, sagte er und watschelte davon. Sehr, sehr langsam ging ich denselben Weg zurück. Unter den Bahngleisen durch, vorbei am Krankenhaus, raus aus der rußigen und runtergekommenen Altstadt und die Straße hinauf zum Haus der Roses. Toll, dachte ich. Für mein Problem kann man nicht beten. Verknalltheit, sagt man dazu, verliebt sein. Im Christentum dreht sich angeblich alles um die Liebe. Aber wenn man verliebt ist, steht man dumm da. Gegen Verliebtheit kann man nichts, aber auch gar nichts tun, scheint mir. Außer sie auszusitzen. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Er hat gesagt, die einzigen Gebote, die wirklich eine Rolle spielen, sind die Liebe zu Gott und die zu Menschen. Er hat nicht gesagt, dass die Liebe, vor allem die Nächstenliebe, einen in Stücke reißt. Wäre vielleicht besser, er hätte gesagt, liebt euch nicht. Versucht einfach nur, miteinander auszukommen. Und wenn ihr merkt, dass sich Liebe anbahnt, geht los und macht einen langen, knackigen Spaziergang, wie mein Vater immer zu Onkel Edmund sagt. Mein Problem ist, dachte ich und starrte wieder auf die mitleidlose Spiegelfassade der Doppeldentistenvilla. Mein Problem ist, knurrte ich und dachte an die Schrecken im Innern und wie ich sie alle hasste, dass ich viel zu sehr geliebt habe. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich bin fertig mit der Liebe. Ich bin fertig mit den Männern. Und ich bin fertig mit der Freundschaft. Eine große Party war im Gange, als ich zurück ins Haus kam. Und der Lärm zog durch das ganze Erdgeschoss. Wer hätte gedacht, dass in 1,5 Stunden so viel passieren könnte? Am Morgen nach dem gestrigen Abend hatte ich ein Totenhaus verlassen, ein Haus, das kaum in der Lage war, seine Lieder zu heben. Ich kam zurück und wurde von kreischendem Gelächter, Zigarettenqualm und Gläserklirren empfangen. 15 bis 20 Leute waren es im Wohnzimmer, in etwa so viele wie in der Kirche. Aber diese hier waren geschminkt und beohrringt und behemdet und bunt beschlipst und redeten sehr laut übereinander hinweg. Ich schlich mich hinein, mischte mich unter das Volk und stand unbemerkt an der Tür, bis Mrs. Rose in Naturwolle und hohen Schuhen von irgendwoher in Erscheinung trat und sagte, »Ach gut, da bist du ja. Komm, ich stell dir ein paar Leute vor.« Und ich wurde einem Mann mit sehr wässrigen Augen präsentiert, der über Harold Wilson redete, und einem Mann im marineblauen Blazer mit Messingknöpfen, der über die Wiedereinführung des Erhängens redete. Nach einer Weile zog ich weiter und irgendwer drückte mir einen Drink in die Hand, den ich sehr nachdenklich ansah. Und ich hörte einer Frau mit hoher Stimme zu, die über die Nationalitäten der Welt redete. Wer aus Irland kam, war dreckig, wer aus Spanien kam, war faul, wer aus Frankreich kam, war arrogant. Die Deutschen waren fleißig, aber nun ja, die Vergangenheit. Wer aus der Schweiz kam, war geldgierig. Und alles, was aus Schweden, Dänemark und Norwegen kam, wollte mit dem Ehemann ins Bett. »Aber doch nicht, wenn's Männer sind«, sagte ich spontan. Und die Frau, die sich mit einer sehr ähnlichen Frau unterhielt, die den gleichen, starren, etwa 40-jährigen Blick hatte und die gleichen, kleinen, feinen Bleistiftstriche von der Nase abwärts in Richtung Oberlippe, was sie aber mit Fassung trug, diese beiden drehten sich zu mir und zogen mich hinein in ihren Kreis. »Ich wüsste nicht, dass es überhaupt Au-pair-Männer gibt«, sagte eine von beiden. Die andere sagte, »Sag mal, das sind ja super Bernsteine«, gehörten bei meiner Mutter. Und dann drehten sich beide weg. Gegen 2:30 brachen die Leute auf, wobei der Letzte, der Galgenfreund, in der Diele gröhlend hinter den anderen hertrödelte.
Sonja Beiswenger liest Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark. Die ganze Lesung übrigens in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Bundesarbeitsministerin Baas kann sich vorstellen, den Renteneintritt von der Zahl der geleisteten Beitragsjahre abhängig zu machen. Die SPD-Vorsitzende sagte in der ARD, sie halte diese Idee für grundsätzlich gut. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Sollte das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden oder daran, wie viele Jahre jemand eingezahlt hat? Der Ökonom Jens Südekum, der auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil berät, hält eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Beitragsjahre für gerechter. Zuspruch erhält er dafür von Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte die Co-SPD-Chefin, sie könne dem viel abgewinnen. Baas nannte als Beispiel, wer mit 16 schon mit einer Ausbildung anfange und dann in die Sozialversicherungssysteme einzahle, der könne dann auch früher in Rente gehen. Jemand, der erst ein Studium mache, müsse hingegen dann auch länger arbeiten. Arbeitsministerin Baas betonte, die Rentenkommission werde sicherlich beitragen.